Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und die Sommerpause der Formel 1, sie neigt sich dem Ende entgegen. Am kommenden Wochenende geht's weiter in den Niederlanden. Zum letzten Mal Zandvoort in der Formel 1 Geschichte, zumindest mal jetzt. Mal schauen, wie es in Zukunft wird. Aber ich habe euch ja versprochen, wir haben noch ein echtes Highlight für euch. Und deswegen begrüße ich zu meinem ganz persönlichen Höhepunkt der Starting Grid Sommerinterviews 2026, den aktuellen DTM-Piloten, aber vor allem meinen Lieblingsexperten bei den Kollegen von Sky, nämlich Timo Glock. Hallo Timo.
Hi Kevin, hallo. Freut mich sehr.
Ja, das sage ich auch nicht nur, weil du jetzt hier sitzt, sondern das meine ich auch 100% so. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier mit mir ein bisschen über die erste Saisonhälfte zu quatschen. Aber allen voran habe ich eine der wichtigsten Fragen. Kann mir dein Sohn bald Tennisstunden geben, ne, damit mein Spiel mal ein bisschen besser wird?
Ich glaube, das könnte er, ja. Also ich habe freiwillig gesagt, ich spiele mal gegen ihn, weil keine Chance mehr. Der ist, steht ja jeden Tag, also ist 13 Jahre alt und steht jeden Tag nach der Schule irgendwie 2 Stunden am Tennisplatz und trainiert, jedes Wochenende irgendwo ein Turnier. Also da habe ich wirklich nicht im Ansatz meine Chance.
Wie sind das jetzt für dich?
Aber er könnte dir vielleicht ein bisschen was beibringen. Ja?
Ich gehe davon aus, das, was ich so sehe bei Instagram und so, das ist schon richtig, richtig gut. Wie ist es denn für dich als Vater jetzt auf die andere Seite zu gehen und deinem Sohn zu ermöglichen, vielleicht mal irgendwann in den Profisport zu kommen?
Also es macht mir natürlich viel, viel Spaß zu sehen, wie er sich da reinhängt. Also das ist echt schon überragend, muss ich sagen. Man muss ihn da zu nichts zwingen, ist zum Teil, geht selbst irgendwie, oder macht viel Ausdauersport nebenbei noch, versucht da viel zu machen, zum Teil auch ein bisschen Krafttraining mit seinem eigenen Körpergewicht schon, so ein paar Themen. Wenn du so viel spielst, musst du dir auch gucken, dass dein Körper ein bisschen schonst, also was Ernährung angeht, da ist er echt von selbst hinterher, aber kann ihm natürlich schon das eine oder andere so ein bisschen mit auf den Weg geben. Ja, ich muss immer sagen, wenn ich bei den Turnieren dabei bin, habe ich gefühlt einen höheren Puls, wie wenn ich im Rennauto sitze, weil das ist natürlich schon, Tennis ist natürlich schon echt ein Kopfthema und da gibt es natürlich immer mal wieder so ein paar Auf und paar Abs. Also da gab es schon Spiele, wo er im ersten Satz 6-2 gewinnt, im zweiten irgendwie 4-1 vorne liegt und verliert das Spiel noch, weil er dann im Kopf einfach irgendwie anfängt, über den Sieg nachzudenken und was das jetzt alles für Möglichkeiten ergeben könnte oder wie auch immer. Also das ist immer dann schon interessant zu sehen und versuche ihm dann natürlich so ein bisschen meine Erfahrung mit auf den Weg zu geben. Und deswegen, das macht sehr, sehr viel Spaß, wenn ich da selbst dabei bin vor Ort.
Kommt er da auch zu dir und fragt aktiv nach Tipps so im mentalen Bereich? Weil ich meine, du kennst das ja auch noch aus deiner Zeit in der Formel 1, den Champcars, jetzt in der DTM. Das Mentale, das macht ja schon einen hohen Prozentsatz vom Erfolg aus, auch im Motorsport.
Ja, das Thema haben wir oft. Also er kommt von sich aus. Ich meine, natürlich, wenn er irgendwie mal ein Turnier hat oder ein Spiel hat, wo er verloren hat, genau so, wenn er jetzt irgendwie in Führung liegt, hätte es einfach easy gewinnen können. Dann ist erstmal so eine Stunde, anderthalb, zwei Funkstille. Dann kommt nicht so viel, weil er da selbst noch total auf sauer mit sich selbst ist. Aber wir reden da oft drüber und versuchen natürlich rauszufinden, was ihn dann blockiert oder was dann mal manchmal das Thema im Kopf ist. Er muss da aber natürlich auch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden und selbst erkennen, woran. Also ich versuche immer so ein bisschen ein paar Steine ins Rollen zu bringen, dass er anfängt, darüber nachzudenken. Das klappt ganz gut und das ist natürlich auch eine Entwicklung. Ich meine, er ist 13, jetzt ist auch so ein bisschen Pubertät schon mit dem Spiel. Also da kommt schon relativ viel an Emotionen natürlich da dann durch, aber ja, trotzdem ist es immer ein Spaß zuzuschauen und freue mich, dass er da so einen Ehrgeiz hat und sich da so reinhaut, ja.
Dann sprechen wir über deine aktive Situation gerade in der DTM mit Dörr. Eine Saison, die ja punktetechnisch durchwachsen läuft bislang für dich. Einige Ausfälle, einige technische Probleme auch. Wie ist dein Zwischenfazit in der aktuell laufenden Saison?
Ja, weiterhin schwierig. Also wir hatten das ja letztes Jahr schon, dass wir wirklich viele Themen am Auto hatten, die nicht funktioniert haben, immer wieder technische Themen hatten. Und das war ja dieses Jahr dann dementsprechend auch so. Also wenn ich sehe, wie viele, Kilometer ich am Anfang des Jahres gefahren bin, wir haben wenige Testtage, da hatten wir schon ein Problem. Da hatte ich, glaube ich, einen halben Testtag am Ende. Dann haben wir eigentlich ein gutes erstes Rennwochenende gehabt am Red Bull Ring, Sechster waren wir im Rennen im ersten. Zweiten haben wir ein bisschen ein Thema gehabt mit Boxenstopp. Und danach kam halt diese Ausfallserie von keine Ahnung wie viel Rennen, die natürlich schon wehgetan hat oder wehtut und nervt, dass die immer wieder Themen an meinem Auto waren, die zum Ausfall geführt haben. Dann hatten wir jetzt am letzten Rennwochenende ein ganz okay Wochenende wieder in Oschersleben, wo wir einigermaßen im ersten Rennen dabei waren. Im zweiten Rennen waren wir einfach auch da ein bisschen gehandicapt, was die Reifensituation anging. Aber grundweg war das mal wieder so ein bisschen ein positives Wochenende gewesen. Aber natürlich, wenn du siehst, dass auf der einen Seite beim Teamkollegen gefühlt nie was kaputt geht und irgendwie bei mir immer alles kaputt geht oder wir Probleme haben, dann nervt dich das. Und eben auch so ein paar andere Themen, die wir da haben, die verstanden werden müssen, wieso gewisse Themen so laufen, wie sie laufen, ist es nicht ganz einfach. Bin aber trotzdem happy. Also ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende in Oschersleben so ein positives Gefühl gehabt, weil wenn ich überlege, die Kilometer, die ich in einem GT3-Auto fahre im Vergleich zu allen anderen, die um mich rumfahren, also ob das jetzt ein Calvin van der Linde ist, der zum Beispiel am Samstagsrennen vor mir war, und ich sehe, ich fahre mit dem relativ entspannt mit, ohne mir irgendwie mich zu verbiegen, sehe ich ja, dass ich weiterhin vom Speed her dabei bin. Aber nochmal, wenn du siehst, alle anderen sitzen ja jedes Wochenende in einem GT3-Auto. Also die haben so viel Erfahrung in den Autos, die sind schon ein bisschen spezieller zu fahren mit dem ABS, mit der Traktionskontrolle. Da brauchst du aber Kilometer und das siehst du bei jedem, der so einfach viel in den Autos sitzt, ist immer sofort dabei. Und deswegen bin ich da, muss ich sagen, echt happy mit meinem Speed, den ich an den Wochenenden habe, wenn ich da mal hinkomme und mich wieder in das Auto reinsetze. Bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich glaube, der Ritterschlag war so ein bisschen von Bert Schneider, der mir am Anfang des Jahres sagte, ich kapiere gar nicht, wieso du so schnell bist, weil eigentlich mit den wenigen Kilometern dürftest du da vorne nicht stehen, wo du gerade stehst. Und ja, da habe ich nur gesagt, naja, früher hat man das Talent genannt, aber heutzutage halt keine Ahnung wie. Aber das zeigt ja auch schon so ein bisschen die Thematik, was denn Stellenwert angeht. Und das freut mich natürlich dann schon, wenn du so Aussagen mal hörst, wie von dem Bernd Schneider zum Beispiel.
Du bist ja so ein bisschen der Fernando Alonso der DTM. Dir fehlen zwar ein paar Weltmeistertitel, aber du fährst mit dem Sohn des Teameigentümers zusammen. Und ja. Von Fernando hört man da ja relativ wenig. Ja, also man weiß es nicht genau. Damals bei mir im Fußball, im Jugendverein war es immer so, wenn der Sohn des Trainers, der ja auch Stürmer war, und man war selber Stürmer, dann spielte man einfach nicht. Ja, du konntest nicht kommen, wie du wolltest, aber gespielt hast du nicht. So, und bei dir, du hast es gesagt, also bei Ben passiert relativ wenig technisch am Auto, was Defekte angeht, und bei dir dafür umso mehr. Also nimm uns mal so ein bisschen mit. Gibt es das im Motorsport? Gibt es da eine Bevorzugung oder ist das was man dann einfach nur so von außen annimmt, aber im Team ist trotzdem so die Alternative gar nicht gegeben, dass jetzt einer bevorzugt wird, nur weil es der Sohn vom Teameigentümer ist, weil du bist ja auch mal nicht eben so ein dahergelaufener Rennfahrer, sondern schon ein erfahrener und auch ein erfolgreicher Fahrer.
Ja, bevorzugt kann ich ja nicht sagen, was zwischen den Rennen, keine Ahnung, in Frankfurt passiert. Die Frage muss man sich aber ganz klar stellen, wieso passieren so viele Probleme an meinem Auto? Also die Frage ist mehr als gerechtfertigt, die Fakten belegen es. Ich kann es dir nicht sagen, also ich kann dir nur sagen, dass der, und das darf man auch nicht falsch verstehen, also der Ben hat einen riesen Sprung gemacht in den letzten Jahren, muss man immer überlegen, von wo er kam. War sehr, sehr erfolgreich im Kart, ist dann ins GT4-Auto eingestiegen und dann eben ins GT3-Auto und hat sich ja wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Also da gibt's keine Frage. Der anderen Seite, wie du sagst, also ich bin schon alles auf dem Planeten gefahren, was vier Räder hat, war in allen Autos konkurrenzfähig. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was für Themen eine gewisse Rolle spielen. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass ich jetzt sage, wie du sagst, also ich darf ja ins Auto einsteigen und fahren. Also ich sitze nicht auf der Ersatzbank. Ich fahre, und auf der anderen Seite ist auch ganz klar, also ich möchte für meinen Sohnemann auch das Beste, und so möchte es natürlich auch ein Rainer Dörr, der ja nicht das Team leitet, sondern an den Wochenenden hinkommt und seinem Sohnemann zuguckt. Am Ende ist es ein Volker Stritzek, der dafür verantwortlich ist. Deswegen, also ich kann dir nicht erklären, wieso bei mir Stecker abfallen oder schmelzen oder I don't know, im Getriebe letztes Jahr abfällt und lauter so Themen. Das ist halt so. Ich hatte auch mal ein Jahr gehabt bei BMW damals, 2019, wo die Turbomotoren kamen im ersten Jahr. Ist alles kaputt gegangen, was kaputt gehen konnte, ging an meinem Auto kaputt. Manchmal hast du so ein Jahr, jetzt reden wir über anderthalb Jahre, und GT3-Auto, also wenn du das siehst, der McLaren, der fährt bei allen anderen Rennen selten mal mit technischen Problemen aus, fährt ein 24-Stunden-Rennen durch. Ich meine, wir haben es ja auch gemacht, 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, ist das Auto komischerweise auch durchgefahren. Also das sind eben so Themen, das ist natürlich ein junges Team, es gehört ein bisschen eine Vorbereitung natürlich auch dazu, eine gewisse Erfahrung, die man an den Start bringen muss. Klar ist, dass man in der Kürze der Zeit nicht auf einem Niveau ist von Mantai, von Land oder von Abt, you name it, also die ganzen Top-Teams auch klar. Ich hoffe, dass jetzt einfach die zweite Saisonhälfte ein bisschen reibungsloser läuft.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dein Vertrag läuft aus am Ende des Jahres. 2 Jahre, die du dann hinter dir hast bei Dörr in der DTM. Du wirst 29 nächstes Jahr, ne? Das darf man nicht vergessen.
Richtig, ja.
Wie sieht deine Zukunft aus? Also siehst du deine Zukunft bei Dörr im nächsten Jahr? Siehst du deine Zukunft in der DTM generell? Macht es dir Spaß? Würdest du gerne noch ein bisschen länger machen?
Also wenn sich die Möglichkeiten ergeben, bin ich für alles offen. Was das Thema DTM angeht, habe ich absolut meinen Spaß gehabt, auch bei den, was die Langstreckenthematik angeht. Da gibt es ein paar Themen. Also man hat ja auch dieses spannende Projekt eben mit Bitburger, zum Beispiel am Nürburgring. Das könnte eine Variante sein.
Hammer übrigens. Also ja, das ist ja mein Lieblings-Benetton. Das ist mein Lieblings-Formel-1-Auto aller Zeiten. Ja. Der 95er Benetton, den hat meine Mama mir damals bei der Einschulung in die Schultüte gesteckt. Und das ist auf ewig mein Lieblingsauto. Ich musste zugeben, als ich das erste Mal dieses Bild gesehen habe von dem Auto, ist mir auch das ein oder andere Tränchen über die Wange gekullert.
Ja, also uns ist definitiv auch das ein oder andere Mal ist eiskalt über den Rücken gelaufen. Und vom Feedback her war das natürlich traumhaft. Also es war echt überragend, von was die Fans anging, was vor Ort das Thema anging. Das Projekt war schon sehr, sehr cool, sehr, sehr schön, sehr emotional war alles dabei. Somit mal schauen, was es für spannende Themen nächstes Jahr gibt. Ich fühle mich weiterhin okay zum Rennfahren. Wenn ich merken würde, dass ich nicht mehr bin, dann höre ich freiwillig auf. Also let's see, was nächstes Jahr bringt.
Ist die Aufmerksamkeit für die DTM groß genug, deiner Meinung nach, aktuell?
Also ich muss sagen, dass wenn du so vor Ort bist, und das zeigen auch die Ticketverkäufe, also es ist ja gefühlt zwischen 10-20%, je nach Strecke, im Plus zum letzten Jahr. Ich habe jetzt sehr, sehr Positives schon aus Hockenheim gehört, was das Finale angeht, was die Vorverkäufe angeht. Also das zeigt, dass die DTM auf dem richtigen Weg ist. Natürlich kann man darüber diskutieren, ist es noch die DTM, wie sie früher mal war? Nein, ist es nicht, aber jetzt ist die Zeit so, wie sie ist. Klar trauern wir alle den schönen Class One Autos hinterher. Aber momentan glaube ich, oder ist es so, dass wir guten Sport bieten, die Show stimmt, die Fans vor Ort sind mehr als begeistert, sonst würden sie nicht alle dahin kommen. Somit glaube ich, dass es sehr positiv ist. Schön wäre natürlich, wenn das Ganze noch mehr wachsen würde, wenn wir vielleicht ein oder andere Rennen noch mehr hätte an Rennwochenende, aber das ist natürlich auch mein finanzieller Aufwand. Somit glaube ich, ist man da auf dem richtigen Weg, ja.
Wie siehst du generell so die Situation vom Motorsport in Deutschland aktuell? Wir haben ja einige Trends auf dem Automotive-Markt, die ihren Impact haben auch auf den Motorsport, gleichzeitig aber auch Inflation, Kosten steigen in allen Richtungen für Erdöl und so weiter und so fort. Die Formel 4 kehrt zurück nach Deutschland, das finde ich schon mal positiv für den Nachwuchsrennsport hier im Land. Die Formel 1, sie kündigt sich zumindest mal leise an, ja, also mittelfristig möchte Stefano Domenicali zurück an den Hockenheimring, da spricht man vielleicht von so 2030, 2031, in welchem Rahmen das auch sein kann. Aber da siehst du ja auch mal, wie lange das noch braucht, bis die zurückkommen. Die DTM hast du angesprochen. Wie ist so dein Eindruck aktuell, was so die Jugendförderung im Motorsport angeht, aber generell auch den Stand des Motorsports in Deutschland?
Es ist weiterhin dramatisch in meinen Augen. Also wenn ich überlege, ich bin natürlich in der Zeit durch den Nachwuchs gegangen, wo das absolutes Highlight in Deutschland war. Also jeder ist durch die Nachwuchsserien in Deutschland gegangen. egal wer, you name it, ob es Hamilton war, ob es ein Verstappen war, ob es Nico Rosberg war, egal, die sind alle da rumgefahren im Rahmenprogramm der DTM damals. Und das war schon einzigartig. Also wir hatten 2 Grand Prix in Deutschland, wir hatten mal 7 Formel-1-Fahrer. Also das zeigt, wo wir mal waren. Und wenn man jetzt mal einen Strich drunter zieht, wo wir jetzt sind, ist es halt einfach, wie gesagt, es ist traurig mit anzusehen. Es ist, wie du sagst, positiv, dass wir die Formel 4 wieder zurückbekommen nach Deutschland. Das ist schon mal ein positiver Trend. Aber diese Kostenexplosion ist natürlich auch grundlegend im Motorsport ein Riesenthema. Ob es jetzt angefangen vom Kartsport zur Formel 2, Formel 3 bis hin Formel 2, DTM. Also wenn ich überlege, zu meiner Zeit, wo die GT3 Autos damals rauskamen, was haben die gekostet? Zwischen 300 und 450.000 Euro. Jetzt sind wir beim Doppelten und mehr zum Teil. Running Costs sind natürlich nach oben gegangen. Das sind alles Themen, die natürlich auch bewerkstelligt werden müssen. Und es ist unfassbar teuer geworden. Und so ist es halt auch im Nachwuchs. Ich meine, ich habe das ja alles vor ein paar Jahren mal selbst so ein bisschen mir angeschaut. War auf der einen oder anderen Kartbahn mal, wo ich noch selbst gefahren bin, habe mir Rennen angeguckt. Ich war schon mal mit Mick Schumacher bei der Europameisterschaft in Christianstad. Da ist, die laufen dann ja auf. Das ist wie Formel 1 im Kleinen, ja. Aber bin dann bewusst so ein bisschen, wo diese Thematik war, dass gar nichts mehr in Deutschland ist. Bin ich ja dafür ausgelacht worden, so zu Themen zu machen, wie den BMW 318 Ti Cup mitzufahren. Wieso habe ich es gemacht? Weil ich einfach wissen wollte, ob es da draußen noch Motorsportverrückte gibt und auch Nachwuchstalente gibt, und habe mir das ein bisschen angehört, wie wer was versucht zu tun, und jeder hat immer das Gleiche gesagt. Am Ende, die Förderung ist nicht mehr da in Deutschland, das kostet alles unfassbar viel Geld, das kann keiner sich mehr leisten. Zum Teil sind sie nicht mehr Kart gefahren, sondern sind in den BMW 318 Ti Cup gegangen, weil er deutlich günstiger war. Ich meine, da ist auch das ein oder andere Talent rausgegangen, Theo Overhaus zum Beispiel. Das zeigt, dass momentan kein Konzept so wirklich da ist, und die Hersteller sich alle zurückgezogen haben, was natürlich schade ist, schwierig ist, und natürlich als Zugpferd wie die Formel 1 in Deutschland nicht mehr haben. Und wir sind gefühlt das einzige Land, um uns herum kriegen sie es alle hin, Formel 1 Grand Prix auszutragen. Wir kriegen es nicht hin, was natürlich auch der Politik geschuldet ist zum Großteil. Das siehst du auch an den Rennstrecken, also ob jetzt Nürburgring oder Hockenheimring, das ist alles so ein Thema, die sagen, wir können nicht investieren, weil wir die Mittel momentan nicht haben. Sondern wenn du in eine Rennstrecke 3-4 Jahre nicht investieren kannst, dann bist du einfach schon mal Schritte hinten dran. Und das ist ja das große Thema. Wieso können wir jetzt nicht direkt die Formel 1 holen? Naja, gut, weil die Rennstrecken wie Nürburgring oder wie der Hockenheimring erstmal in die Infrastruktur wieder investieren müssen, in die Rennstrecke investieren müssen, und dazu brauchst du viel Geld. Und das ist das, wo es überall dran hängt, und was schade ist, mit anzusehen, dass die deutschen Talente die Möglichkeit nicht haben, gefördert zu werden, oder zu wenige. Und das ist so der Knackpunkt, der uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat in den letzten Jahren, dass einfach nachwuchsmäßig leider gar nichts mehr in Deutschland geht.
Ja, und die Formel 1 als Zugpferd wieder nach Deutschland zu holen, wäre natürlich unglaublich wichtig. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Stefano Domenicali hat im Quartals-Call von Liberty Media anklingen lassen, dass man Deutschland garantiert wieder zurückholen möchte. Allerdings sagen sowohl der Nürburgring als auch der Hockenheimring, es muss zumindest mal eine schwarze Null stehen. Dass wir hier mit großem Gewinn rausgehen, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber die schwarze Null, die soll schon sein. Und Liberty Media, diese Gier, die wir ja auch sehen, im Fußball zum Beispiel durch die FIFA, so ein Stück weit ist das ja bei Liberty auch so, ne? Also wenn du siehst, wer in den Kalender kommt, klar, wir haben jetzt Portugal zum Beispiel zurück, wir haben aber auch eben viele Strecken und Orte, wo klar ist, da spielt Geld keine Rolle. Ja, denen ist das vollkommen egal, ob da Gewinne erzielt werden oder nicht. Glaubst du, um Strecken wie Monza, Hockenheim, vielleicht auch mal, keine Ahnung, Magny-Cours jetzt mal so in den Raum geworfen, zu ermöglichen, Formel 1 zu machen, muss Liberty auch ein bisschen flexibler werden in der Art und Weise, wie viel diese Strecken bezahlen müssen und was für Möglichkeiten die haben, Geld zu verdienen an der Strecke auch, weil, sieh mal, Bierpartner muss man von der Formel 1 übernehmen. Also da verdient man schon mal nicht wirklich was bei, obwohl man Partnerschaften hat. Merchandise verdient die Formel 1 dran. Klar, kriegt der Nürburgring vielleicht, wenn mal jemand durch den Nürburgring-Shop läuft, ein bisschen Geld, aber vermutlich müssen sie trotzdem an die Formel 1 was abdrücken, weil man ja im Rahmen der Formel 1 verkauft. Du kannst über Ticketpreise gehen. Und da sind viele nicht mehr bereit, diese hohen Preise zu bezahlen. Ja, du kannst natürlich Stehplatzkarten nehmen, die sind verhältnismäßig günstig für ein Formel-1-Wochenende. Aber so eine Tribünenkarte, das geht schon ordentlich ins Geld. Wenn du mit einer Familie hinfahren möchtest, das ist nicht mehr wie damals Hockenheim 95, wo du mit der Gaströte und der Schummikappe da standest mit der ganzen Familie für eine gute Mark 50, ja, sondern da musst du dann schon mal richtig investieren und überlegen, lasse ich den Jahresurlaub weg oder gehe ich zur Formel 1? Also, glaubst du, dass auch dieser Power Grip, den so Liberty Media auf die Formel 1 hat, gesund ist für nachhaltiges Racing, gerade in Festland-Europa?
Naja, was das Thema Europa angeht, klar, in der Theorie müsste man sagen, ja, sie müssen mehr flexibel sein, aber solange der Kalender mit 24 Rennen voll ist und weiterhin Länder in Schlange stehen und sagen, wir wollen auch einen Grand Prix austragen, gibt es keinen Grund, irgendwie flexibel zu sein. Die Thematik, natürlich, wenn man sagt, man möchte ein paar Traditionsstrecken behalten oder zurückbekommen, dann muss man irgendwo einen Weg finden, aber solange es, wie gesagt, alle anderen hinbekommen, wird man da von seiner oder von der Richtung nicht abweichen. Das ist das, was schade ist. Ich meine, nochmal, der Hockenheimring oder der Nürburgring, die würden es gerne machen, aber ich meine, am Ende ist das ein ganz klares Geschäft. Wenn ich am Ende rausgehe mit 15 bis 20 Millionen Miese, dann ein schlechtes Geschäft gemacht, bringt das viel. Also somit die Thematik ist, wie kann man eben in Deutschland vielleicht auch mit den deutschen Herstellern, mit großen deutschen Firmen sagen, okay, man stellt ein Paket auf die Beine, um dieses Prestige wieder zurückzubekommen. Das muss das Ziel sein. Vielleicht ein bisschen so, wie es in Zandvoort versucht hat, aber es muss halt eben einen Weg geben. Kann nicht sein, dass wir irgendwie das einzige Land sind, die das nicht gestemmt bekommen. Also meine, wenn ich überlege, jetzt für mich ist das Paradebeispiel Budapest, das Rennen in Ungarn in Budapest, was die Strecke investiert hat in die Infrastruktur, ist ja unfassbar. Also was da in die Hand genommen wurde, weil es einfach einen riesen Mehrwert hat für das Land. Und deswegen hat man da gesagt, nee, wir gehen diese Investitionen und wäre natürlich auch schön zu sehen, wenn man das in Deutschland wieder hinbekommt.
Dafür brauchst du vermutlich auch in Deutschland mal wieder einen richtig erfolgreichen Fahrer. Ja, nichts gegen Nico Hülkenberg, aber der müht sich ab, mal irgendwie dauerhaft in Q3 zu kommen, auch mal dauerhaft in die Punkte zu kommen. Bei Audi geht es aber aufwärts, das muss man sportlich einfach festhalten. Viele hatten große Hoffnung in Mick Schumacher, der ist dann jetzt rübergegangen in die USA, in die Indycar-Serie. Du bist selber Champcast gefahren. Wenn wir ganz kurz über ihn sprechen, wie macht er sich deiner Meinung nach? Hast du erwartet, dass es so schwer ist für ihn, insbesondere auf Strecken, wo man eigentlich dachte, als Formel-1-Fahrer, wenn du dann auf eine Stadtstrecke kommst oder auf einen Rundkurs in den USA, da müsste er eigentlich Vorteile haben, aber am stärksten ist er im Oval. Also wie nimmst du seine Saison bislang wahr?
Also ich war ja auch 2 Tage drüben, durfte ihn so ein bisschen begleiten, was das Indy 500 anging bei den Vortests. Und ich kann das ganz gut einschätzen, weil ich da drüben auch gefahren bin. Ich weiß, was es heißt, auf Stadtkursen zu fahren. Witzigerweise habe ich gestern ja noch eine Onboard-Runde von mir aus Portland, die mir jemand auf Instagram geschickt hatte, hochgeladen. Und da habe ich damals auch, ich bin in diesem Auto gesessen, ich habe mir beinahe die Schulter ausgekugelt vor übersteuernder Balance, weil das Auto einfach da nicht funktioniert hat, obwohl das ja alles Einheitsautos waren. Aber ich war eben auch in einem Team, Rocket Sports hieß es damals, die hatten diese finanziellen Mittel nicht, wie es Newman Haas hatte oder wie es Forsythe hatte. Die haben halt so viel Geld investieren können in Dämpferprogramme. Also rein, was den Dämpfer angeht, das war ein großes Thema, was natürlich ein essentielles Thema ist auf Stadtkursen. Und ich glaube, da ist das Team um Mick Ray Hall eben noch nicht auf einem Niveau der Top-Teams. Und dann kannst du dich im Kreise drehen. Du wirst nicht an diese Zeiten herankommen. Aber alles, was du da hörst, was er macht, wie er rangeht, wie seine Arbeitsmoral ist, ist aber sehr, sehr, sehr positiv. Und das ist ja das, was alle sagen. Es gab noch keiner, der darüber kam in den letzten Jahren und sofort vorne dabei war, sondern du brauchst einfach dein Jahr, um reinzukommen, um das zu verstehen, um diese Stadtkurs-Thematik zu verstehen. Das Interessante ist, dass er bei den Ovalen, wie du sagst, anscheinend ist Ray Hall als Team, Ray Letterman, auf Ovalen gut aufgestellt, was das die Grundbasis angeht. Und da zeigt er ja einfach, ich bin zwar nur 2 Ovalrennen gefahren, Aber es ist ja ein völlig anderes Autofahren. Also das, da brauchst du ein sehr, sehr spezielles Gefühl. Du musst genau merken, was kannst du dem Auto zumuten, was nicht. Und jeder kleine Fehler, gehst 2 km/h schnell in die Kurve, liegst in der Mauer. Also das sind ja schon Themen, da kommt sehr, sehr aufs Gefühl drauf an. Und da zeigt er ja einfach wirklich sehr, sehr gute Leistung. Ist auch das eine oder andere Mal oder mehr oder öfter mal vom Pech verfolgt gewesen, was jetzt, keine Ahnung, Strategie oder mal beim Boxenshop irgendwas schiefgegangen. Also da waren ja schon auch bessere Resultate schon in der Luft, die einfach verhindert wurden durch technische Probleme. Deswegen, also ich sehe ihn da komplett im absoluten Soll. Er macht da einen sehr guten Job. Und wie gesagt, die Stimmung da drüben, egal mit wem du gesprochen hast, war sehr, sehr positiv, was seine Art, seine Arbeitsmoral, sein Rennfahren angeht. Also das war schon sehr positiv.
Du kennst ihn ja auch schon wesentlich länger als ich. Ich durfte vor einigen Jahren in Le Mans mal so ein bisschen näher an ihn ran. Da habe ich das Alpine-Team und ihn so ein bisschen begleitet. Und ich habe einen unfassbar lockeren, schelmischen Typen kennengelernt. So eine Seite, die man in der Formel 1 gar nicht so gesehen hat. Ja, also das war immer sehr, ja, schon fast verkopft. Ja, ein Stück weit natürlich auch bedingt durch, ja, muss man auch sagen, vielleicht die deutschen Medien, die natürlich das Licht sehr, sehr auf ihn gesetzt haben. Aber klar, die Hoffnung war natürlich groß. Der Sohn von Michael Schumacher, der in die Formel 1 kommt. Und ich finde, von Jahr zu Jahr mit seinen Stationen jetzt in der WEC, aber auch jetzt in Amerika in der Indycar-Serie, immer lockerer, immer leichter, immer gelöster. Glaubst du, die Indycar ist seine optimale Heimat für die nächsten Jahre? Weil ich glaube, der Weg zurück in die Formel 1, das wird schon schwer für ihn, den nochmal zu finden, oder?
Kann schwer, oder ja, ist schwer. Ich meine, ich hatte es bei mir damals auch. Ich habe dann aber auch trotzdem den Weg zurückgeschafft. Somit die Hoffnung darf man nicht aufgeben. Aber grundsätzlich ist das ein sehr, sehr, momentan ein sehr guter Platz für ihn, um sich zu entwickeln. Also das hieß auch, wo ich jetzt ihn da ja drüben gesehen habe, also erstmal körperlich hat der einen riesen Schub gemacht. Das brauchst du auch da drüben, weil das tut schon weh, was so Stadtkurse angeht, rein von der körperlichen Thematik her. Also viel Muskeln draufgepackt. Wie du sagst, sehr locker, sehr offen, sehr klar in seinem Gang. Wenn du das vergleichst zu seiner Formel 1-Zeit, da war er eben, wie du sagst, so ein bisschen natürlich ins kalte Wasser geworfen worden. Sobald er einen Fehler gemacht hat, kurz draufgehauen, ob das von der Teamseite war, von Günther Steiner zum Teil, was man auch hätte deutlich besser managen können von seiner Seite aus, oder auch die Medien, die dann direkt draufgehauen haben. Gefühlt durfte er keine Fehler machen. So, und sobald du ein, zwei Fehler gemacht hast und wird draufgehauen, ist er natürlich auch ein bisschen kleiner geworden und so ein bisschen auch unsicherer. Und das hat ihn natürlich in seinem Jahr dann schon oder in seinen 2 Jahren in der Formel 1 dann schon nicht, sagen wir mal, die Erfahrung und lernen können in Ruhe, so wie es eventuell andere durften, hat er nicht machen können. Und deswegen war es schade. Also ich glaube, wenn er bei einem Team wie Sauber gelandet wäre, mit einem Beat Zender, der sehr, sehr erfahren ist, die ganze Truppe in Hinwil sehr erfahren ist, wäre es vielleicht etwas einfacher für ihn gewesen, aber hätte, wäre, wenn. Nach hinten brauchst du nicht mehr schauen, in die Vergangenheit nicht mehr schauen, bringt nichts. Somit nach vorne gucken, das Beste draus machen, was er jetzt machen kann, und Spaß am Rennfahren haben, das ist das Wichtige. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich habe damals den Spaß am Rennfahren in Amerika, der war einfach gigantisch. Das war einfach Wahnsinn. Das war pures Autofahren und hat einen riesen Spaß gemacht. Und das wünsche ich ihm, dass er den Spaß hat. Und so sieht es dann auch aus momentan.
Was hat er dir für Signale gegeben? Will er weitermachen in der Indycar-Serie nächstes Jahr?
Ja, also das war schon der Grundtenor, dass er da sehr happy mit ist. Weil er auch natürlich auch da drüben, ich habe auch gesagt, du liest halt die Themen, was so in Deutschland geschrieben ist, sondern nee, zum Glück mit der Zeitzone, mit der Zeitverschiebung habe ich gar keine Zeit dafür. Und du merkst, dass er das sozusagen da genießt, so ein bisschen abgeschottet zu sein, auch von dem ganzen anderen Thema in Europa. Und kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er da in den nächsten 1, 2, 3 Jahren sich da etabliert, ja.
Dann lass uns über die Formel 1 sprechen. Das größte Ärgernis für viele sind die neuen Regeln. Onboard-Aufnahmen machen wenig Spaß. Es wird weggeschnitten, wo es nur geht. Es werden Zahlen nicht genannt, die wir eigentlich gerne hätten, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit. Ja, da werden dann G-Kräfte eingeblendet statt kmh-Zahlen. ja, es ist ein bisschen besser geworden. Ich finde, das kann man schon sagen durch die kleinen Anpassungen, die man gemacht hat. Aber ideal ist es immer noch nicht. Konntest du dich mittlerweile ein bisschen damit anfreunden mit der modernen Formel 1 2026?
Nee, noch nicht so wirklich. Also da ist es immer noch so, dass ich ja da ganz eins zu eins der Meinung von Max Verstappen bin und auch vielen anderen. Aber Max ist ja meistens derjenige, der es auch relativ geradeaus anspricht. Ich habe auch einen auf den Deckel bekommen, dass ich da zu oft anscheinend in Spa erwähnt habe, dass die KMH-Zahl gar nicht mehr eingeblendet wird.
Gut, aber das war auch lächerlich. Also bei allem Respekt, ja, also dass du mal versuchst, was zu kaschieren, okay, fand ich schon beim ersten Mal bescheuert von der Form, aber in Spa, das hat ja dem Ganzen fast den Boden ausgeschlagen. Also dass du was ganz Simples wie die KMH-Zahl nicht mehr einblendest und mich als Fan abspeisen möchtest mit G-Kräften, ja, also sorry, also das war schon peinlich.
Ja, ich lasse mal so stehen. ja, es ist natürlich mein... Nochmal, das ist ja wirklich so ein Thema, wo ich immer wieder den Hut von Max Verstappen ziehe, weil das, was er sagt, hat immer Hand und Fuß. Das ist immer, es ist zu 99% gefühlt einfach immer richtig. Also er hat am Anfang des Jahres und letztes Jahr schon gesagt, das ist der falsche Weg. Dann wurde draufgehauen, andere Kollegen haben gesagt, dann soll er doch aufhören, soll er doch was anderes machen. Die gleichen sagen aber jetzt, ja, irgendwie sind halt einfach irgendwie die coolen Kurven, die sie ausgemacht haben, wie Cops oder Beckett in Silverstone oder eben auch Puhau in Spa sind ja keine Kurven mehr. Naja, es war eigentlich vorher klar, dass das der Fall sein wird. Und Max Verstappen hat es schon immer gesagt. Er hat gesagt, hey, das nimmt das die DNA der Formel 1. Hat nichts mit Autofahren zu tun und in dem Sinne bin ich da zu 100% bei ihm. Also wenn ich mal angucke, wie die durch Puhau durchfahren, dann ist es ja keine Kurve mehr so richtig. Also du kommst da hin, hast keine Leistung mehr und auf Mitte der Gerade merkst du, dass die Leistung weggeht. Also das ist aber nicht mehr das pure Autofahren. Klar, man kann sagen, dass die Show besser geworden ist. Keine Frage, also Show, dass die Überholmanöver mehr Überholmanöver, ist das ein richtiges Überholmanöver? Ja, kannst du auch drüber diskutieren. Früher hat man mit DRS überholt. War das ein richtiges Überholmanöver? Ja, kann man alles tun. Aber die Thematik in der Art und Weise, wie gewisse Überholmanöver stattfinden, zum Teil auch immer noch in meinen Augen mit einem hohen Unterschied von der Geschwindigkeit, wenn dem einen die Batterie vorne eingeht und der hinten hat noch ein bisschen mehr über, dann sind da schon sehr, sehr hohe Unterschiede, teilweise immer noch im Spiel, KMH-Unterschiede. Und das macht es dann zu einfach. Ja, nochmal, am Fernseher sieht es manchmal cool aus, aber derjenige, der sich damit auseinandersetzt, der weiß schon, was los ist, logischerweise, dass es kein absolutes Überholmanöver ist, weil der Fahrer den Unterschied gemacht hat, sondern am Ende macht es der Ingenieur und der dem Fahrer erklärt, wie er am meisten Energie sparen kann.
Ich meine, die Entwicklung der Formel 1 ist eine spezielle seit 2016, seit Liberty Media übernommen hat. Vor ein paar Jahren haben wir zusammen in Las Vegas gestanden und haben in bunten Anzügen Interviews geführt für Formel 1.de, was okay ist, was cool ist. Ich finde, wenn du in Vegas bist, ja, dann machst du das natürlich mit. Aber so diese Show, wie du es genannt hast, geht das zu sehr auch teilweise zu Lasten der DNA der Formel 1? Also siehst du da eine Gefahr, dass man sich da auch ein Stück weit selber verrät, weil man jetzt ja ganz schnell die Rolle rückwärts machen muss mit Anpassungen schon dieses Jahr? Was ja auch wiederum, finde ich, schwierig ist, wenn du ein Thema Wettbewerbsverzerrung hast, ne, dass du auf einmal, weil es gibt ja Teams, die haben ganz klar auf eine Richtung hinentwickelt, weil sie gewusst haben, worauf kommt es an, Ferrari ist da vielleicht zu nennen, die jetzt auch ihrer Stärken beraubt werden durch Anpassungen, die gemacht werden. Nächstes Jahr gibt es wieder eine Anpassung und man denkt jetzt schon darüber nach, was kann man denn 2029, 2030 machen. Also wie ist so, ich meine, du hast die wahrscheinlich beste Zeit der Formel 1 miterlebt, was die Autos anging, zumindest so, was ab der 2000er so los war in der Formel 1. Wie ist da so dein Gefühl? Also auch wenn du natürlich irgendwo aus nostalgischem Blick drauf guckst, aus Ex-Fahrer-Blick drauf guckst, aber auch zukunftsgerichtet drauf guckst.
Ja, das ist eben die große Thematik, den Spagat zu hinzubekommen. Momentan gibt oder in der Vergangenheit bis eben dieses Jahr, dann mal geben die Zahlen Liberty Media recht, also die Formel 1 ist gewachsen wie nie zuvor, ist ein weltweites Spektakel geworden, gefühlt alle Rennen ausverkauft, somit da hat man nicht viel falsch gemacht, was das Thema angeht. Jetzt muss man eben aufpassen, dass man den Sport nicht zu viel Show beifügt, zu viel von der DNA wegnimmt. Diesen Mittelweg muss man finden. Aber nochmal, es gibt natürlich auch Fans, die sagen, sie finden es cool, so wie es ist. Man spricht vielleicht auch neue Fans an, die vorher die Formel 1 nicht so geguckt haben, weil sie es spannend finden, weil das das Racing ist, was mehr Überholmanöver gibt. Ich fand persönlich gesehen, auch wenn die Autos nicht wirklich schön waren und zu groß waren in den letzten Jahren, den Sport gut. Mit Sicherheit kann man da drüber nachdenken, zu sagen, die kompakten, kleineren Formel 1 Autos mit einem anderen Antriebskonzept könnte der richtige Weg sein. Aber das muss man abwarten. Also momentan, ich bin nicht der Fan von der jetzigen Formel 1. Ich fände, man könnte da eine bessere Variante hinbekommen, indem man kompakte, kleine Formel 1 Autos hat, mit E-Fuels dem Thema mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt. Und vor allen Dingen, das ist das, was du oft siehst, ist ja weiterhin, wenn irgendwo ein altes Formel 1 Auto bewegt wird, stehen alle irgendwie an der Box und schauen und hören und kriegen Gänsehaut. Ich kenne es noch so, nochmal, man darf nicht immer in die Vergangenheit schauen, muss dann ja auch nach vorne gucken.
Ja, ich frage.
Muss seine Augen.
Also, das ist seine Augen offen, aber. Ne? Also, ich frage ja, deswegen.
Genau, aber wenn ich jetzt überlege, zu meiner Zeit, ob das jetzt 2008, 2009 war oder ganz extrem 2004, wo ich meinen ersten Formel 1-Test hatte, und da war noch ein V10-Motor da hinten drin, bin ich in die Box reingelaufen morgens, die haben das Ding angefeuert, da bin ich rückwärts wieder rausgelaufen, bin auf Toilette gegangen, habe ich übergeben vor Aufregung, weil ich gedacht habe, ich scheiß mir in die Hosen, ne? Also wie soll ich das denn hinkriegen? Da hat die alleine schon beim Warmlaufen, hat das Ding die Angst eingeflößt. Und so war es auch eben 2008, 2009 mit den Autos, wo du da standest und das Heidewitzka. Und heutzutage steht man neben den Autos, wenn die gestartet werden und du machst ganz normal ein Interview.
Stimmt, das geht.
Das geht, das wäre undenkbar gewesen zu meiner Zeit oder schwierig geworden. Und das ist das ja, dieses, wenn so ein Formel-1-Auto mit einem V10er, mit einem V8-Motor durch die Gegend fährt, meine, oft sehen wir es ja in Hockenheim beim Oldtimer Grand Prix, ist ja auf der Ingo Gerstl da mit dem was ist es, ein Toro Rosso. Hey, das ist ja, wenn der um die Ecke fliegt, das ist ja Wahnsinn. Und das ist das, wo die Leute, jeder Gänsehaut bekommt, wenn so ein Auto durch die Gegend fährt. Und das muss man irgendwie wieder so ein bisschen zurückbekommen, in meinen Augen.
Ja, ich saß 2002, war mein erstes Rennen an der Strecke in Spanien. Da saßen wir auf dieser neuen Haupttribüne. Damals war es ja die neue Haupttribüne. Und ich weiß noch genau, der Start, da hat alles gebebt. Also das war wirklich, das war brutal. Ja. Brutal ist auch das, was Kimi Antonelli dieses Jahr zeigt in seiner zweiten Formel-1-Saison. Das darf man nicht vergessen. Der junge Mann ist 19, fährt seine zweite Formel-1-Saison und ist aktuell der Topfavorit auf die Formel-1-Weltmeisterschaft. Und du lobst Max Verstappen immer in höchsten Tönen. Und das finde ich immer schön bei dir, weil du siehst das Gesamtpaket bei Max Verstappen. Ich stelle jetzt mal eine provokante These auf. Ich sage, Kimi Antonelli ist eigentlich der bessere Max Verstappen. Was sagst du dazu?
Also das können wir in 2-3 Jahren drüber sprechen, wenn er so viele Titel eingefahren hat.
Okay.
Man darf nicht vergessen, es ist ja, man vergisst ja immer schnell, aber Max Verstappen hat eine WM gewonnen. Mit wie vielen Rennen hat er damals gewonnen? Ich habe schon keiner mehr am Schirm, aber gefühlt alle. 21.
Sainz hat eine gewonnen und Perez hat zwei gewonnen.
Also. Somit, das muss man erstmal hinbekommen, aber du hast natürlich völlig recht. Also Kimi Antonelli, ich habe am Anfang des Jahres gesagt, nee, dem traue ich es nicht zu, dass er um die WM mitfährt. Eher ist George Russell für mich der Favorit. Und er hat mich eines Besseren belehrt. Also ich kann mir nur einen Hut verziehen. Und das ist ja auch, also das ist ja auch zum Beispiel was, um wieder auf Max Verstappen zu kommen, der ganz klar das würdigt, was ein Kimi Antonelli macht. Und da leistet, dass er auch sehr, sehr gut einschätzen kann, logischerweise. Und das ist ja ein absoluter Ritterschlag. Und das, was er zeigt, ist überragend. Fehlerfrei. Mit 19 Jahren so abgeklärt, so locker, so entspannt. Ich habe noch gedacht, wo der Vorsprung jetzt so ein bisschen dahin geschmolzen ist mit dem Ausfall in Silverstone und dann dachte ich schon so, oh, das könnte jetzt so ein bisschen eine Probe für ihn werden in Spa. Kommt da hin, und also wo ich jetzt live vor Ort war, kommt da hin und liefert einfach ab. Also das zeigt, wie absolut gut er ist und was Toto Wolff für einen absoluten Riecher hatte für ihn, das früh erkannt hat. Muss man auch einen Hut verziehen. Und alles auf eine Karte gesetzt. Wie oft wurde Toto Wolff belächelt und gesagt, das ist ein bisschen früh, den Kollegen da reinzusetzen. Aber der, wie gesagt, was auch immer er über den Winter getan hat, mit so einer Form in das Jahr zu gehen, auch immer wieder so Themen, auch wenn man überlegt, also Australien, wo er das Auto in FP3 zerlegt hat, hast du ja schon gedacht, uiuiui, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, und liefert ab, hat durch diese Siege noch mehr Selbstbewusstsein bekommen. Das Umfeld mit der Family ist top bis jetzt. Die machen das wirklich überragend, halten ihn sozusagen auf dem Boden, und das ist schön zu sehen. Natürlich auch mit der Erfahrung von Peter Bonington als Renningenieur, das darf man auch nicht vergessen. Im Hintergrund, das sind natürlich schon sehr, sehr gute Voraussetzungen für ihn, aber du musst es dann auch erstmal so umsetzen.
Das ist es nämlich, ne? Und das ist so das, deswegen meine These war natürlich bewusst provokant gewählt, weil ich finde schon, dass du auch merkst bei Max Verstappen, da ist unglaublich viel Respekt und Zuneigung für Kimi Antonelli. Letztes Jahr in Spielberg, sagen wir mal so, wenn Antonelli ihn da nicht abräumt, wird Verstappen vielleicht Weltmeister am Ende. Trotzdem sind die am Ende danach sofort zusammen gewesen und Max hat auch die Entschuldigung sofort angenommen und, ne? Und da sind wir beim Thema des Mentalen, was wir zu Beginn des Podcasts hatten. Und das finde ich total spannend, weil du siehst bei allen Teams, also ich will jetzt mal Red Bull ausklammern, weil Isaac Hadjar noch nicht auf dem Niveau und niemals auf dem Niveau sein wird, auf dem Max Verstappen ist. Und das auch gar nicht das Ansinnen ist, sondern du siehst bei den anderen drei Teams, nämlich McLaren, Ferrari und auch bei Mercedes, ein totales mentales Gefälle meiner Meinung nach. Du siehst es bei Mercedes ganz extrem, bei George Russell, also das ist sowas von dem Kopf bei ihm, dass der Antonelli dieses Jahr so stark ist, obwohl er eigentlich der Auserwählte ist. Wenn wir bei Auserwählten sind, gucken wir zu Ferrari, ja, Charles Leclerc, wo ja auch immer alle dachten, naja, wenn mal Ferrari Weltmeister wird, dann muss es ja schon er sein. Jetzt sieht's ganz nach Lewis Hamilton aus, ja, und der ist wieder in seinem Mojo. Charles Leclerc hier im Kopf wieder so ein bisschen am Rundrödeln, was da so das Problem ist bei ihm. Und bei McLaren, also wenn Oscar Piastri nicht gebrochen ist, aufgrund dessen, was letztes Jahr passiert ist, dann fresse ich vielleicht auch mal einen Besen, weil Lando Norris fährt eine herausragende Saison, hat viele technische Probleme gehabt, aber bei Piastri, ja, da ist die Luft komplett raus. Also ich finde die mentale Komponente bei diesen drei Teams unfassbar krass in dieser Saison. Wie ist dein Eindruck?
Ja, das ist so. Also Oscar Piastri mal angefangen, also mein, klar, da gab es auch so in Spa, ähnlich wie bei George Russell, wo man nicht verstanden hat, wieso gewisse Energie-Deployments nicht stattgefunden haben oder nicht funktioniert haben, war da natürlich auch so, man, der war 6 Zehntel weg zum Teil oder ja, knappe 5 bis 6 Zehntel weg zum Teil zu Lando Norris. Das ist natürlich zu viel und das war aber dann im Grunde ja belegbar, wieso, weshalb, warum. Aber das stimmt schon, das hat man auch letztes Jahr gesehen. Mein letztes Jahr Oscar Piastri bis zu einem gewissen Punkt wirklich überragend, war auf dem Weg und auf einmal, wie wenn einer den Stecker gezogen hätte, ging es halt mehr in die richtige Richtung und kommst dann in diese Negativspirale und bist im Kopf da zu viel dabei, erzwingst vielleicht auch zu viel und dann ist der Druck für die, wenn es um die WM geht, dann doch zu groß, braucht halt einfach ein paar Jahre Erfahrung. Ich meine, er ist jetzt ja auch noch nicht der Erfahrenste, aber das zeigt halt einfach, wie enorm groß der Druck zum Teil ist in der Formel 1. Und wie du sagst, ob es George Russell ist, ob es ein Charles Leclerc ist, mein George Russell, das ist Worst-Case-Szenario für ihn. Also jetzt hat er die Chance, Lewis Hamilton ging weg, er hat sich etabliert als sozusagen derjenige, der das Team anführen kann, hat ein Auto, mit dem er um die WM fahren kann, und es läuft halt einfach nicht so. Die Frage ist, wieso es nicht läuft, an was liegt es genau? Das sind ja auch immer so dass die Themen. Man in Australien hat er am Funk noch gesagt, er liebt das Auto, ist überragend, bestes Auto ever, bla bla bla, weil er ein dominierendes Wochenende hatte. Und von dann an, nachdem Kimi Antonelli das Zepter in die Hand genommen hat, dann hakt es halt. Wieso das hakt, ist die große Frage. An was liegt es? Man hat ja alles irgendwie versucht zu probieren, was den Fahrstil anging, was das anging, aber irgendwie fruchtet es nicht und du merkst schon, dass diese Unsicherheit natürlich und der Druck auch bei ihm im Kopf angekommen ist. Kimi Antonelli gefühlt mit einer Leichtigkeit da wegtanzt. George Russell diesen Druck hat, diesen Zwang hat. Ich muss jetzt irgendwie das hinbekommen, das. Aber es ist halt immer, du siehst es am Wochenende. Ich hatte das auch zum Teil bei Jarno Trulli am Anfang meiner Saison, in meinem ersten Jahr. Du sitzt halt im Auto, hast ein gutes Gefühl, denkst halt, es war eine ganz gute Runde im freien Training, kommst zurück, guckst auf Zeitentableau und dir fehlen halt aber 3,5, 4 Zehntel. Ich sage, hey, es gibt's denn, wo ist denn jetzt 4 Zehntel schneller? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann guckst du die Daten und ich sehe, und das sind halt so, jetzt ja nochmal so viele Themen mehr zu verstehen. Und so ist es ja auch. George Russell braucht aus irgendwelchen Gründen zu lange, um in dieses Wochenende reinzukommen. Und Kimi Antonelli fängt immer hier oben an. Und George Russell ist immer einen Schritt hinten dran und muss nachlegen. Und dann kommst du natürlich in die Situation, wo du vielleicht Entscheidungen triffst, die halt einfach falsch sind, die dich dann noch weiter wegbringen. Und du bist ja halt immer wieder diese Schritte hinten dran. Und das ist mühsam, sich zurückzukämpfen. Und ist einfach schwierig für ihn in der Situation und mit dem Druck. Du siehst es in den Interviews, wenn der weiß ja gar nicht mehr, was er sagen soll nach einem Rennwochenende. Ist immer in Erklärungsnot und. Und das ist dieses typische Negativmomentum, das du haben kannst in der Formel 1, was wir bei einem Oscar Piastri letztes Jahr gesehen haben, was wir bei vielen Teamkollegen von Max Verstappen gesehen haben, die da angerückt sind, die alle geprügelt nach Hause gegangen sind. Da muss ich sagen, macht Isaac Hatcher noch einen sehr, sehr guten Job. Muss ich wirklich sagen, auch sehr, sehr überraschend. Oder sehr positiv, was er da, wie er das abliefert und was er abliefert. Aber das ist eben die Formel 1. Du kannst eben nochmal im Vergleich mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Ich meine, der hat letztes Jahr einen siebenfachen Weltmeister gebügelt, wie er gerade wollte. Dann denkst du natürlich, es geht so weiter, aber Lewis Hamilton weiß auch, was er kann und das Auto hat letztes Jahr nicht zu ihm gepasst, dieses Jahr umso mehr. Und auch er weiß genau, wenn er mal auf dieser Welle schwimmt, zu wissen, wie er die nutzen muss, positiv für sich, für sein Team um sich herum. Und das zeigt er jetzt momentan. Also das ist schon sehr beeindruckend, wie er sich da zurückgekämpft hat und zeichnet halt einfach so einen siebenfachen Weltmeister aus.
Ich habe vor der Saison die These aufgestellt, dass gar nicht mal der Fahrer-Weltmeister wird, der auch vom Konstrukteursweltmeister kommt, sondern der Fahrer-Weltmeister wird, der am Ende den besten Teamkollegen hat, der für ihn mitarbeitet. Und wir kommen jetzt bald in die Phase, wo einige Teams Richtungsentscheidungen treffen müssen, wenn es darum geht, sich die Chance auf die Weltmeisterschaft aufrechtzuerhalten. Wir haben letztes Jahr gesehen, was passieren kann, wenn ein Team um die WM kämpft und man sich nicht für einen der beiden Fahrer entscheidet, sondern es laufen lässt. Am Ende war Max Verstappen fast noch da. Bei Kimi Antonelli, der Abstand, der ist zwar gut, sage ich mal, mit den 50 Punkten vor Lewis Hamilton, aber die technische Anfälligkeit bei Mercedes, die ist ja auch ein Thema. Ja? Also 2-0er zu schreiben, das passiert ganz schnell. Wir haben Charles Leclerc, der vielleicht noch rechnerisch die Möglichkeit hat, da anzugreifen, genauso ein George Russell. Aber glaubst du, es wird schon recht bald bei den ein oder anderen Teams dazu kommen, dass man dem Teamkollegen sagt, du, pass auf, ja, wir wissen, du willst auch unbedingt, aber wenn wir uns, und da ist wahrscheinlich Ferrari das prominenteste Beispiel, für einen Fahrer entscheiden müssen, dann ist das jetzt mal die Nummer 44, was für einen wie Leclerc natürlich richtig scheiße wäre. Ebenso natürlich für George Russell, der plötzlich für Kimi Antonelli fahren müsste. Oder glaubst du, die ziehen das jetzt einfach so durch und wir haben noch was richtig Spannendes zum Saisonende vor uns.
Also ich hoffe, sie ziehen es einfach alle durch, dass es richtig interessant wird. Aber natürlich wird man irgendwann eine Entscheidung treffen müssen. Also das ist jetzt mal die Frage, was die nächsten 2, 3 Rennwochenenden bringen werden. Und danach wird man mit Sicherheit sehen oder wird man Entscheidungen treffen. Also das kommt darauf an, wie sie es jetzt zusammenschiebt. Wenn das Ganze sich jetzt noch ein bisschen auseinanderzieht, glaube ich, wird so eine Entscheidung später kommen. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann irgendwann mal es heißt, pass mal auf, Kollegen, jetzt haben wir ja eine Speerspitze und da wird alles dran gesetzt. Dafür ist zu viel Geld und im Spiel, um das Risiko einzugehen, zu sagen, nee, wir lassen die beiden fahren. Und wie du sagst, es hätte im Worst-Case-Szenario letztes Jahr schiefgehen können. Für McLaren, wenn das passiert wäre, dann die wären ja geprügelt worden ohne Ende. Also das wird man definitiv, diese Szenarien wird man bei allen Teams durchgehen, die um die WM fahren.
viel Prügel einstecken muss der Aston Martin auch. Jetzt scheint man im Update was gefunden zu haben, was schon mal die ersten Sekündchen weggebissen hat. Jetzt hofft man mit dem Motoren-Update die nächsten Sekündchen zu finden und dann vielleicht im Laufe der Saison Q3 regelmäßig anzugreifen, vielleicht auch die Punkte. Mit Sicherheit die größte Negativüberraschung mit Williams Aston Martin, da hat man viel, viel mehr erwartet. Ist das ein Indiz dafür, dass Lawrence Stroll vielleicht so ein bisschen dieses Paris Saint-Germain-Syndrom sich da selber eingeheimst hat? Nämlich, wir kaufen uns alle möglichen Leute, aber wir haben kein richtiges Team. Oder ist es auch ja so ein bisschen die logische Schlussfolge aus einer neuen Fabrik, wo sich alles erstmal einpendeln muss? Auch ein Adrian Newey, der ein neues Umfeld für sich erstmal entdecken muss, mit den Leuten zusammenarbeiten muss. Und es war eigentlich abzusehen, dass Aston Martin so schlecht sein würde, um dann perspektivisch umso besser zu sein. Oder, ja, schießt halt doch keine Tore.
Also ich glaube, am Ende ist das, sind viele Parameter oder viele Sachen zusammengekommen. Einmal natürlich ein Team komplett umstrukturiert. Wie du sagst, die neuen Gebäude in Blueswindkanal in England. Aber on top ist natürlich auch, also einmal, klar, hat man sich so ein bisschen vergaloppiert, was die Aerodynamik anging. Anscheinend, dass das Auto nicht so funktionierte, wie man das in der Theorie und auf dem Papier gedacht hat. Konzept ist ja auch radikal. Also wo ich das Auto gesehen habe, war ich gedacht, Wahnsinn, was der Adrian Newey da wieder hingezaubert hat. Und wenn man da vor dem Auto steht, denkst du ja auch, unfassbar. Also diese Seitenkäste, das Profil, wie da die Kühler verbaut sind, wie das Packaging war, war schon Wahnsinn. Ich bin jetzt mal gespannt, mit dem neuen Update in Zandvoort mal live zu sehen, wie es nicht nur auf Bildern, sondern auch live dann aussieht. Aber das große Thema war natürlich auch der Motorenpartner mit Honda, wo man einfach in der Zeit, in der man sich ja von der Formel 1 erstmal so ein bisschen verabschiedet hatte, in der Kürze der Zeit sehr, sehr viele Leute verloren hat und dann zu wenige erfahrene Leute hatte, um dieses 2026er Paket auf die Beine zu stellen. Und da war man einfach Schritte hinten dran. Was man ja so ein bisschen durch die Blume hört, ist, dass man das auch bei Aston Martin erst sehr, sehr spät erkannt hat, wie die Sachlage bei Honda ist. Jetzt ist man sehr zuversichtlich. Das Positive ist, dass diese neuen Teile ein Schritt in die richtige Richtung sind. Jetzt bin ich gespannt, was Honda bringen wird. Und es wäre natürlich auch einem Fernando Alonso, vor dem ich immer noch nach wie vor den Hut ziehe, in seinem Alter so competitive zu sein, würde ich wünschen, dass wir den wieder natürlich in den Top 10 sehen, weil wenn Fernando Alonso so ein bisschen Blut geleckt hat, in die Top 10 zu fahren, kämpfen zu können, dann sehen wir auch von ihm wieder geile Rennen und das ist das, was wir alle sehen wollen.
Glaubst du, der macht weiter nächstes Jahr?
Also ich würde mal sagen, er macht das mit Sicherheit von so ein bisschen dem, oder er wird es von der Thematik abhängig machen, in wie weit die Entwicklung voranschreitet, aber so wie ich den einschätze, sehen wir den noch 2-3 Jahre gefühlt im Formel 1 Auto.
Lass über Audi sprechen ganz kurz. Ein Team, was sich rangearbeitet hat dieses Jahr. Für die einen ist es ein komplett neues Team, für die anderen ist es so ein 50-50-Team, da gehöre ich eher zu. Ja, Motor und alles ist natürlich komplett neu, aber sie fußen ja auf dem, was Sauber aerodynamisch schon eingebracht hat. Deswegen ist es für mich ein bisschen anders gelagert als bei Cadillac zum Beispiel, auch wenn man sagen kann, die sind ja auch ein 50-50-Team. Aber die Erwartungshaltung, ja, da sind wir beim deutschen Thema Erwartungshaltung. Ich habe meine Erwartungen an die Marke Audi, ja. Also ich erwarte schon ein bisschen mehr. Und ich sehe jetzt auch ein bisschen mehr. Und das stimmt mich positiv für den Rest der Saison. War das für dich eine Überraschung, dass der Saisonstart so behäbig lief mit den paar Punkten, die Bortoleto gesammelt hat, dann der langen Durststrecke und jetzt hinten raus wieder der kleine Peak?
Nein, es war schon so zu erwarten. Was mich so ein bisschen mehr gewundert hat, waren die vielen technischen Themen, die man auch da bei Nico Hülkenberg mehr im Auto hatte am Ende. Die auch ein paar bessere Resultate eben nicht umsetzen oder umsetzbar waren dadurch. Man darf nicht vergessen, Audi hat nur diese zwei Autos, das heißt, man sammelt deutlich weniger an Daten, wie das andere Motorenhersteller machen. Das ist mit Sicherheit auch kein Vorteil. Aber in die Formel 1 zu kommen und direkt vorne mitzumischen, auch wenn du Audi bist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen war das schon klar, dass es ein holpriger Start werden kann. Aber trotzdem, ich finde, man muss da einen Hut vorziehen, wie man es bis jetzt gemacht hat. Und hoffe, dass diese Entwicklung in die richtige Richtung geht und dass Audi Nico Hülkenberg ein Auto zur Verfügung stellen kann, indem er eben dann dementsprechend auch in die Top 10 konstant reinfahren kann. Dass der Auto fahren kann, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Der hat unfassbare Qualifyings abgeliefert. Beat Zender hat es ja mal gesagt, für ihn einer der Top 3 Qualifier, die er hier gesehen hat. Und der hat schon ein paar Fahrer gesehen, der Kollege. Also, das ist ihm zu wünschen, weil er wirklich ein sehr, sehr guter Rennfahrer ist. Cooler Typ. Und wäre schön zu sehen, mit einem deutschen Fahrer, mit einem deutschen Hersteller eben konstant in die Top 10 zu fahren.
Und es scheint ja für ihn weiterzugehen. Auch Silly Season ist ja bislang relativ langweilig. Siehst du da irgendwie einen großen Wechsel kommen? Ich meine, klar, es gibt die Gerüchte um Esteban Ocon, aber ob der Ocon jetzt Formel 1 fährt oder nicht, ist für die meisten eh so ein bisschen zweitrangig. Aber da gibt es dann halt die Situation rund um Max Verstappen. Was ist mit Oscar Piastri? Da hören wir jetzt auch, dass er sich komplett von Mark Webber losgeeist haben soll. Da bin ich mal gespannt, ob ihr da vielleicht in Sandford so ein bisschen mehr in Erfahrung bringen könnt in der Sky-Übertragung. Glaubst du, da kommt noch irgendwie die große Bombe, die platzt? Oder wird es am Ende nur ein heißes Lüftchen und alles bleibt eigentlich so, wie es ist?
Das ist natürlich immer die Frage, die große Thematik ist Max Verstappen, wie er sich entscheiden wird, was sind aber seine Optionen am Ende? Gibt es eine Option, eine wirkliche heiße, wo er sagen kann, das wär's? Das muss man abwarten. Also am Ende steht und fällt alles mit ihm. Ich befürchte mal oder würde jetzt mal vermuten, dass er weiterhin bei Red Bull bleiben wird, weil einfach die Optionen nicht so vorhanden sind, wie er sie gerne hätte wahrscheinlich. So mein Gefühl, es ist immer interessant, man sieht ihn ja oft mit Toto Wolff im Urlaub auch, aber ich glaube, das ist eher freundschaftliche Basis momentan, aber auf der anderen Seite, man sieht ihn ja auch im Mercedes, im GT3-Auto, also gibt ja immer wieder verschiedene kleine Feuer, die angefacht werden, die das Thema immer wieder, sagen wir mal, hochkochen lassen. Ich lasse mich überraschen, aber mein Bauchgefühl sagt, er bleibt bei Red Bull.
So, wir haben noch ein paar Streckencharakteristika, die uns Angst machen sollten mit den aktuellen Regeln. Ich schaue da nach Baku, ich schaue da nach Monza vor allem, Singapur und auch Malaysia könnte spannend werden. Aber Sandford, ich sag mal, das könnte jetzt mal eine Strecke sein, dieser Mickey-Maus-Charakter, ist ja auch ein Sprintwochenende. Da könnte das neue Reglement ganz gut funktionieren und Sandford nochmal ein bisschen interessanter machen, oder?
Ja, das ist von der reinen Streckencharakteristik, wie du sagst, könnte das gut sein. Thematik ist natürlich, Sandford ist jetzt nicht die beste Strecke, was das Überholen angeht. Aber sagen wir mal, mehr Möglichkeiten mit den 26er Autos auch in Sandford zu überholen, wie das in der Vergangenheit war, sollte möglich sein. Durch eventuell ein bisschen Thematiken oder verschiedene Batteriemanagement Herangehensweisen. Aber die Strecke ist ja schon schmal. Also ich bin ja jetzt auch im DTR-Auto wieder gefahren und das ist schon, da musst du schon genau überlegen, wo du da deine Nase reinhältst. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber ich glaube, die absolut größte Show werden wir da jetzt nicht sehen, aber wir werden definitiv, hoffe ich, doch wieder die KMH-Zahlen eingeblendet bekommen.
Ist das letzte Mal Sandford in der Formel 1 bis auf weiteres ja. Ein Verlust für dich oder verschmerzbar?
Ich bin das erste Mal live vor Ort. Ich war noch nie bei der Formel 1 in Sandford, somit ich kann es dir besser nach dem Wochenende sagen. Okay. Aber grundsätzlich, rein von der Strecke her, ist es jetzt kein absolutes Highlight für die Formel 1, was eben das Thema Überholen angeht. Es gibt die Strecke aber so vor. Natürlich, was man gemacht hat mit dieser Steilkurve oder mit den beiden Steilkurven, das ist schon sehr, sehr cool. Frag mich eh immer wieder, wenn ich da bin, wie kriegen die das alles unter, was den Platz angeht. Aber sie schauen es ja jedes Jahr wieder. Bin jetzt mal gespannt mit dem 11. Team, mit Cadillac, ja, wie man das alles so aufteilen wird, was Hospitalities und Trucks und so weiter angeht. Und ich stelle mich auf einen langen Rückweg ein, was den Stau angeht.
Fahrradfahren. Schön mit dem Fahrrad erstmal durch die Gegend fahren. Ich weiß nicht, ihr macht ja bestimmt wieder eine schöne Fahrradtour. Ich freue mich immer auch. Die Sandford-Übertragungen bei Sky sind eigentlich immer richtig gut. Jetzt bist du dabei in diesem Wochenende, da freue ich mich dann nochmal mehr drauf. Bevor wir zu unserem Tippspiel kommen, weil du übernimmst heute den Part von Dennis und darfst dann für ihn Punkte sammeln oder eben nicht, in der Hoffnung, dass du es nicht tust, damit ich aufhole, mache ich das jetzt einfach gleich. Ja. Habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Und zwar, gibt es etwas in deiner Motorsportkarriere, was dich so richtig im Nachhinein ärgert und warum ist das, den Toyota 2010 nicht gefahren zu sein?
Ob es das ist, meinst du?
Ja.
Dass es mich ja, definitiv.
Weil alle reden immer darüber, das wäre das Auto gewesen, das wäre, ja. Ne, wir reden über mögliche Grand Prix-Siege und all das. Und es ist, ich liebe diese What-If-Stories in der Formel 1 halt total. Und das ist ja aus deutscher Sicht die What-If-Story schlechthin. Immer wenn ich an diesem Toyota-Werk in Köln vorbeifahre, denke ich darüber, so was wäre gewesen, wenn der Glock dieses Auto gefahren wäre. Dann hätte mal wirklich mal jemand sagen können, is that Glock? Ja, und dass nicht weil Hamilton vorbeifährt, sondern weil du mal ein Rennen gewinnst.
Ja, das wäre natürlich, oder ist absolut ein Thema, wo ich sage, das hätte ich gerne erlebt, weil eben auch da so ein bisschen, logischerweise im 2.8 war mein Part der Entwicklung null. Das war ja schon vorhergegeben oder vorausgegeben schon, was das 2008 angeht. 2009 war auch nochmal, was die Regeländerung anging, mit dem kleineren Heckflügel, breiter Frontflügel, war natürlich trotzdem mehr der Input von Jarno Trulli gefragt, weil er einfach die Erfahrung logischerweise hat. Und das 2010er Auto war ich so ein bisschen mehr involviert, so was die gewissen Themen anging. Ich habe sehr, sehr viel Zeit im Simulator verbracht. Und dann war es natürlich mega schade, dass das Auto nie zum Fahren gekommen ist. Und habe ja dann auch den einen oder anderen Ingenieur, der von Toyota weggegangen ist, zum Beispiel zu Ferrari, dann öfter mal wieder getroffen und war im Austausch. Und die haben alle gesagt, also wo sie von Toyota weggegangen sind, zu Ferrari gegangen sind, war der Toyota, was die Aero-Punkte angeht, also die Aero, den Abtrieb angeht, einen guten Schritt vor dem Ferrari. Und wenn du dich dann so Sachen hörst, tut es natürlich schon ein bisschen weh, aber du, es ist halt so, wie es ist. Und am Ende kann man sich ändern. Schade ist, dass Toyota damals und BMW ausgestiegen sind. Und Renault eben auch. Das war schon auch so eine schwierige Zeit, was mich ja dann auch in die Position gebracht hat, zu einem kleinen Team zu gehen und meine Formel-1-Karriere sportlich gesehen erstmal an den Nagel zu hängen. Aber so war es halt eben. Hätte, wäre, wenn. Kann man schön drüber philosophieren, aber prügelt so wenn nicht weiter. Trotzdem wäre ich aber gerne das Auto gefahren, definitiv. Ja.
So, du kannst dich schon mal darauf einstellen, gleich folgende Tipps abzugeben. Die ersten drei am Sonntag, Pole Position am Samstag, Sprintsieg am Samstag.
Ach du Schreck.
Ja, ja, du kannst darüber nachdenken, weil ich erzähle gleich noch, wann die Zeiten sind. Der 10. Platz, das tippen wir ja auch immer, und den letzten gewerteten Fahrer. Ich gebe dir kurz die Zeit, darüber nachzudenken, während ich euch sage, wann ihr die Formel 1 sehen könnt. Das erste freie Training am Freitag um 12.30 Uhr, das Sprint-Qualifying um 16.30 Uhr, am Samstag dann der Sprint um 12 Uhr, das Qualifying um 16 Uhr und das Rennen am Sonntag um 15 Uhr, natürlich alles live bei Sky mit Timo Glock. Ja, also da schaut ihr bitte gerne mal rein. Also Timo, fangen wir nochmal von vorne an. Fangen wir mal mit dem Sprintsieger an. Was sagst du?
Sprintsieger. Oh Mann, ey. Das muss ich gerade mal überlegen. Ich sage, Sprintsieger wird Lando Norris.
Okay, da sage ich Lewis Hamilton. Dann Pole Position fürs Hauptrennen.
Kimi Antonelli.
Okay. Da sage ich Max Verstappen. Ist übrigens auch mein Tipp für den Sieger. Der holt sich in Sandford nochmal seinen Sieg und seine Pole Position. Vor Lewis Hamilton und George Russell, sage ich. Was sagst du, Podiumstipp?
Ich sage Lando Norris Zweiter.
Kurz vor euch zu wir nehmen.
George Russell Dritter.
Okay.
Komm, geh mal mit George ein bisschen.
Wer gewinnt?
Ja, Kimi Antonelli.
Kimi Antonelli, okay. Ja, ja. Das wären Big Points. So, dann 10. Wer holt sich den letzten Punkt? Sage ich Nico Hülkenberg.
Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Okay. Und letzter gewerteter Fahrer wird Carlos Sainz. Der kriegst du mal so richtig dicke jetzt am Wochenende.
Die beiden Cadillacs waren wieder ausgefallen in Budapest, oder?
Ja, die werden auch in Sandford ausfallen. Das ist einfach gesetzt. Also, tut mir ja leid für die, ne? Ich finde die ja total sympathisch, aber.
Ja, yeah, nochmal.
Also ich sag Sainz.
Du sagst Sainz, dann sag ich Bottas.
Bottas, okay, gut. Also du sammelst entweder Punkte für Dennis oder nicht. Ich sag dir dann nach dem Wochenende, wie es war und wie du abgeschnitten hast. Bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
Hat mir
sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die Sky-Übertragung am Wochenende. Bin gespannt, was du zu erzählen hast und wie du Sandford finden wirst. Also da
bin ich auch gespannt.
Können wir dann drüber schreiben. Und ihr zu Hause hört uns nächste Woche hier wieder. Seht uns natürlich auch auf YouTube, also Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Gerne bewerten, gerne einen Kommentar da lassen, bei YouTube jeden Mittwoch. Gerne auch den YouTube-Kanal euch abonnieren, auf die Glocke hauen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann ist Dennis wieder da. Dann schauen wir auf den großen Preis der Niederlande zurück. Und bis dahin bleibt ihr bitte gesund. Passt aufeinander auf und keep racing.